Amen. Ja, vielen Dank an das Lobpreisteam und einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ja, Gott ist gut. Halleluja. Ich freue mich, heute Morgen hier sein zu dürfen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich spüre, dass Gott unter uns ist. Und ich fühle mich geehrt. Wir sind geehrt, dass erstmal all die Gäste, die hier sind, dann herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Aber unser Ehrengast ist und bleibt unser Herr Jesus Christus. Ja, wir sagen genau Amen. Und sind auch eure Bäuche so voll wie mein? Haben wir alle Weihnachten überlebt? Es ist eine wunderschöne Zeit gewesen, eine wunderschöne Woche. Oh, Silvester steht noch vor der Tür und dann haben wir es geschafft. Es ist ja irgendwie fast nur noch so ein Abarbeiten der Termine, kann man schon fast sagen, dass man das fast gar nicht mehr genießt. Aber bei jenen ist es etwas anders. Bevor ich es vergesse, wer mein Skript gerne mitlesen möchte, könnt ihr gerne vor euch diesen QR-Code scannen. Dann habt ihr auch die Predigt oder diesen Skript auch auf verschiedenen Sprachen. Ich fange direkt mit dieser so berühmten Frage an. Ja, heute ist der 28. Was habt ihr erwartet? Also die Frage muss kommen, ne? Was wünschst du dir für das Jahr 2026? Ja, ich habe erst mal geschrieben 25, man ist so in dieser 5 drin. Und da dachte ich, nee, jetzt 26. Ich möchte gerne mit dieser Frage starten. Was hast du dir vorgenommen oder vielleicht noch gar nicht? Dann kannst du kurz darüber nachdenken, wenn du einen Wunsch hättest, so ab 1. Januar. Was nimmst du in Angriff? Was willst du gerne ändern im Jahr 26? Wenn wir jetzt das Jahr hinter uns lassen und mal nach vorne schauen, was sind da so die Erwartungen, die Wünsche, die Träume, die du hast? Das ist vielleicht bei jenen sehr unterschiedlich. Wenn Thomas nach vorne kommt, heißt es immer, ich mache irgendwas falsch.
Also was alles ist, was verrutscht.
Okay. Ach, jetzt. Dankeschön. Ich möchte es sofort aussprechen. Ich weiß, darüber redet man nicht, aber ihr kennt mich ja, ich kann einfach nicht meinen Mund halten. Also wollen wir uns nichts vormachen. Was ist es natürlich auf Platz Nummer 1? Wer ist mutig und kann es sagen? Ja, Marco, du bist ehrlich. Natürlich, abnehmen, was denn sonst? Also, das steht vor der Tür. Also, ich habe es gegoogelt, also wollen wir uns nichts vormachen. Also, wir denken alle dann das Gleiche. Ist total unromantisch, aber es ist so, wir müssen abnehmen. Vielleicht sagt jemand, ja, Dennis, du musst abnehmen. Ja, okay. red mal für dich. Ich weiß nicht, überall, wo ich bin, egal wo ich bin, egal welcher Familie oder bei welchen Freunden, das ist immer so, das ist das Erste, was man mir so sagt, auch wenn ich nach Italien meine Verwandten besuche, das Erste, was sie sagen, ist entweder, boah, du hast aber abgenommen, oder die sagen, boah, du hast aber zugenommen. Ja, oder noch schlimmer, und zwar die sagen, hast du abgenommen? Und dann weiß ich ganz genau, dass sie mir auf einer netten Art und Weise sagen wollen, mach mal was für deine Figur. Das geht so nicht weiter, du explodierst. Ja, aber die sagen es dann nicht so direkt, die sagen dann, du siehst anders aus. Ja, und ich dann so, komm, sag. Ja, und ich wette dann auch immer mit meiner Frau, ich glaube, wir werden da gleich im Haus reingehen, ich gebe dir 10, 15 Minuten, das Thema wird auf dem Tisch sein. Ja, also bei einigen weiß ich das, also die gucken mich dann so entweder bemitleidet an oder... Es gab auch mal eine Zeit, da war ich ein paar Kilo weniger. Habe ich einmal so ganz krass abgenommen. Und dann ist es eher andersherum. Dann ist es immer so, dass dein Mann mich dann immer so, wie hast du das geschafft? Was ist dein Geheimnis? Und dann neben ihm ist so die Frau und sagt, siehste, da kannst du auch mal was machen. Ne? Und ich da so, ich kann auch wieder gehen. Ich wollte hier keinen Ehestreit verursachen. Also es ist so präsent, dieses Thema. Tut mir leid, vielleicht... öffne ich mich gerade so ein bisschen und werde ein bisschen persönlich. Ich frage mich, was bewegt die Menschen? Was ist so, was brennt unter unsere Fingernägel? Was beschäftigt uns? Und das Thema ist nicht klein zu reden, das Aussehen. wollen wir uns nichts vormachen. Und das nicht nur bei Teenager oder so, ne? Gar nicht. Das ist und bleibt. Also manchmal höre ich auch so 70-, 80-Jährige, wo ich so denke, so langsam gehst du dem Ende zu. Ah, ich muss abnehmen. Und, Entschuldigung, ich wollte kein... Ne? Aber ich wollte... war nicht so gemeint. Ich dachte nur, so, du bist schon 50, 60 Jahre glücklich verheiratet und immer noch das Thema, ich muss was tun für meine Figur. Nein, man muss immer etwas... Ich will nur damit sagen, ob jung, mittel oder alt, es gibt kein Alter, wo man sagt, das Aussehen ist so wichtig, dass man steht schon morgens auf und sagt, oh nee, geht so nicht. Und wenn man dann abends schlafen geht, oh, ich fühle mich schlecht. Also, wenn man über die Jahreswünsche 2026 spricht, egal welches Jahr, dieses Thema abnehmen oder etwas für seine Figur tun, ist keine Frage, ich will es nicht runterreden, das ist wirklich wichtig. Es geht ja auch um Gesundheit und Ästhetik ist ja natürlich total wichtig. Ich frage mich nur, warum das so wichtig ist. Klar, gar keine Frage. Das Erste, was wir bei Menschen sehen, ist sein Aussehen. Das ist ja das Erste, was du bei jemandem siehst. Das Erste, was du morgens siehst, wenn du im Spiegel guckst, bist du selber. Es ist ja die ganze Zeit da. Wie geht's mir? Wie fühle ich mich? Wie präsentiere ich mich? Was denken die anderen über mich? Wie komme ich an? Also diese Anerkennung, diese Selbstwertschätzung, die ist so wichtig und muss man auch wirklich ernst nehmen. Ja, egal, ob du mit Kindern redest, mit Jugendlichen, ja, aber auch bei uns Erwachsenen und sogar auch bei der älteren Generation. Es ist und bleibt so ein wichtiges Thema. Ja, nur es gibt noch ein anderes Aussehen. Und heute möchte ich mehr über dieses Aussehen sprechen. Es ist das Innere. Unser inneres Aussehen, wie sieht unsere Seele aus? Ich finde, das kommt, wenn ich auch an mein Leben denke, sehr, sehr kurz. Die innere Schönheit. Ja, will ich, klar, wir wollen alle gut aussehen und das ist auch richtig so, aber wie sehr wollen wir es wirklich? Was sind deine Träume? Ich habe jetzt die ganze Zeit nur über Schönheit und Körperfigur gesprochen, aber vielleicht hast du ganz andere Ziele. Ich möchte Karriere machen, ich möchte einen neuen Job, ich möchte studieren, ich möchte heiraten, Kinder bekommen, umziehen, ich weiß es nicht, reisen. Was hast du für Ziele für das Jahr 26? Wir haben alle Träume, Wünsche, Ziele und heute Morgen möchte ich euch die Frage stellen und das ist auch das Thema heute Morgen und zwar das, was du willst, das, was du dir erhoffst. Ich möchte über die Entschlossenheit sprechen und zwar, wie sehr willst du es wirklich? Wie sehr? Also ich meine, wer möchte jetzt nicht mehr Erfolg, mehr Zeit für die Familie, besser aussehen, abnehmen? Aber das Problem ist die Priorität. Ich möchte auch vieles. Ja? Wir wollen alle irgendetwas, aber die Frage ist, wie sehr willst du es? Auf welchem Ranking steht das? Auf welchem Platz? Und ich möchte heute gemeinsam mit euch zwei Menschen aus der Bibel genauer anschauen. Die Namen stehen da. Und zwar der eine ist der Prophet Elisa, ja, und der andere ist ein König und sein Name ist Joasch. Ja, und hier steht auch Versus, das bedeutet, der eine war ganz anders als der andere. Abgesehen davon, dass jetzt der eine, Elisa, ein Prophet ist und der andere ein König ist, darum geht es jetzt gar nicht. Es geht heute jetzt nicht so sehr um das Amt, Prophet, König, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Es geht nur darum, um wie sehr der eine etwas wollte und wie sehr der andere etwas wollte. Und dann kannst du dir heute Morgen selber die Frage stellen, mit wem kannst du dich besser identifizieren? Wo sagst du, ah, ich bin mehr so wie Elisa? Oder wo sagst du, okay, ich bin vielleicht doch eher so wie der König Joasch? Ja, und da möchte ich direkt auch in dieser Bibelstelle mit euch hineingehen. Es ist heute eine etwas merkwürdige Geschichte. Ich habe auch etwas, also vielen Dank auch an Heide, dass sie daran gedacht hat. Ich habe auch heute extra hier so eine Symbolik mitgebracht. Ja, also der ist ja richtig schön und richtig groß. Ja, ein Bogen und heute geht es nicht nur um Bogen. Also was ist ein Bogen oder ein Pfeil? Ja, also es geht heute um Bogen und Pfeil. Ja, und ihr werdet sofort sehen, wie wichtig diese Symbolik heute sein wird. Ein Bogen und ein Pfahl. Lass uns gemeinsam lesen. Die Bibelstelle befindet sich im 2. Könige, Kapitel 13. Ich lese für euch die Verse 14 bis 20. Amen. Da möchte ich anfangen. Und zwar, Elisa, also der Prophet, wurde schwer krank. Er lag im Sterben. Da besuchte ihn eines Tages Joasch, der König von Israel. Weinend beugte er sich über den Propheten und rief: mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Ja, also das war so ein Ehrentitel. Der König wollte sagen, du bist der Vater Israels, du bist der Führer, der Anführer, du bist der Wagen, also dieser Pferdegespann, du bestimmst hier, wo es lang geht in Israel. Elisa befahl ihm, hol einen Bogen und Pfeile. Joasch holte sie und Elisa forderte ihn auf, öffne das Fenster an der Ostseite, spann den Bogen. Der König öffnete das Fenster. Als er den Bogen gespannt hatte, legte Elisa seine Hände auf Joas Hände und sagte, schieß. Kaum hatte Joasch den Pfeil abgeschossen, rief der Prophet, dieser Pfeil ist ein Siegespfeil, ein Zeichen des Herrn, dass er euch gegen die Syrer helfen wird. Bei Afek wirst du sie vernichtend schlagen. Also das ist so Teil 1 der Geschichte, bis hier eigentlich ganz schön. Ja, der Prophet sagt, nimm Bogen, nimm Pfeil, öffne das Fenster, schieß einen Pfeil. Pfeil fliegt und der Prophet sagt, siehst du, du wirst den Krieg gewinnen. Du wirst siegen. Ja, es geht, ich sage jetzt mal so ein bisschen leider, die Geschichte weiter. Dann befahl der Prophet Elisa dem König, nimm nun die anderen Pfeile in die Hand. Joasch nahm sie und Elisa sagte, schlag damit auf den Boden. Dreimal schlug Joasch auf den Boden. Dann hielt er inne. Also er hörte auf. Da wurde der Prophet zornig. 5 oder 6 Mal hättest du schlagen sollen, tadelte er ihn. Dann hättest du die Syrer endgültig vernichtet. Jetzt aber wirst du sie nur 3-mal besiegen. Und bald darauf starb Elisa und wurde begraben. Also, ich möchte gerne die Predigt heute in diese 2 Teile aufteilen. Ja, also ihr seht, ich habe ja kurz eine Pause gemacht. Ne? Ich will das in diesen 2 Punkte aufteilen. Der eine Punkt ist eigentlich eher schön. Und zwar, da ist dieser Siegespfeil. Ja? Dieser Pfeil, den der König am Anfang abgeschossen hat. Darüber wollen wir im Teil 1 der Predigt gleich sprechen. Was bedeutet dieser Siegespfeil für uns heute? Und im 2. Teil der Predigt, da gehen wir tiefer in dieser Geschichte rein. Und dann wird es wirklich sehr tief. Und zwar, was ist ein vollkommener Sieg? Wie bekommen wir den? Und zwar, ein vollkommener Sieg bekommen wir durch vollkommene Entschlossenheit. Warum dieses 3-mal schlagen oder hätte 5-mal schlagen sollen? Ja, kommen wir erstmal zu Punkt 1. Und zwar, was ist das für ein Siegespfeil? Meine Lieben, ich weiß jetzt nicht, ich sehe auch hier viele neue Gesichter, ich kenne euch nicht, aber ich möchte, besonders die, die vielleicht heute hier zum ersten Mal sind, möchte ich am Anfang meiner Predigt vielleicht das Allerwichtigste sagen. Du kannst alles vergessen, nur das solltest du nicht vergessen. Dieser Siegespfeil, den wir bekommen, ohne eigentlich noch gar nicht gekämpft zu haben, der einzige Sieg, um die Feinde zu besiegen, bekommst du nicht durch deine Muskeln, durch deine Weisheit, durch deine Intelligenz. Dieser Siegespfeil, wo der Prophet gesagt hat, du musst nichts tun, öffne das Fenster, schieß. Und dieser Siegespfeil, der praktisch durch die Luft fliegt, ohne dein Hinzutun, ist und bleibt das Kreuz Jesus Christus. Es ist das Kreuz. Es ist das, was Gott für uns getan hat. Dieser Siegespfeil schoss Gott selbst. Es ist ein Pfeil, der uns zeigt, ich habe gesiegt. Jetzt kann jemand sagen, ja Moment, aber worauf schoss Gott? Und warum muss man schießen? Und wir müssen eigentlich auch noch einen Schritt zurückgehen und uns erstmal die Frage stellen, aber Dennis, warum muss ich denn siegen? Gegen wen soll ich denn siegen? Ja, gute Frage. Also wenn wir unsere Feinde nicht kennen, dann können wir auch keinen Krieg führen. Wir müssen ja erstmal wissen, gegen was kämpfen wir eigentlich? Gegen der Sünde. Denn es ist die Sünde, es ist unsere Schuld, unsere Verfehlungen, die uns von Gott getrennt haben. Das Hauptproblem in unser Leben ist und bleibt die Trennung zwischen uns und Gott. Das ist unser Erzfeind. Von Beginn der Menschheit an war das Problem schon im Garten Eden, dass der Mensch sich von Gott getrennt hat. Und Gott immer wieder versucht hat, mit uns wieder Kontakt aufzunehmen. Aber der Mensch seinen eigenen Weg ging. Und dann musste Gott einen Schuss abwerfen. Und er zielte mit seinen Bogen nicht auf dich, nicht auf mich, auf uns, sondern er schoss mit seiner ganzen Kraft auf die Sünde, um die Sünde zu vernichten, die uns von Gott trennte. Der Tod, der Teufel, all das Böse. Aber wo ist denn die Sünde? Wo ist die ganze Sünde der Menschheit? Da drauf, auf seinen Sohn. Er schoss auf seinen eigenen Sohn. Das hört sich sehr brutal an, ich weiß. Und vielleicht sagt jemand, ja Dennis, wo steht es in der Bibel? Kann ich euch zeigen. In Jesaja 53 ist ein harter Bibelvers, aber es ist die Wahrheit. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu erschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Wer ist dieser? Es gefiel ihn zu zerschlagen. Dieser ihn, und das wusste vielleicht der Prophet Jesaja selber nicht, als er 700 Jahre vor Jesus prophezeite er in Bezug auf den Retter, der Messias, der noch kommen sollte. Und vor 2000 Jahren kam er wirklich. Er kam, wir haben wieder uns an seine Geburt erinnert, Weihnachten. Aber so richtig Weihnachten macht erst Sinn, wenn wir es durch die Brille von Ostern betrachten. Weil Weihnachten ohne Ostern macht nicht viel Sinn. Weil Jesus selber sagte, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Und Jesus hatte 33 Jahre lang hier auf der Erde ein Ziel, für die Menschheit zu sterben. Er nahm unsere ganze Schuld mit sich aufs Kreuz. Und als er dort am Kreuz hang, da zielte der allmächtige Gott. Und mit Jesus kreuzigte er meine Schuld, deine Schuld, alle unsere Verfehlungen sind dort ans Kreuz genagelt. Halleluja, das ist die schönste Botschaft, die es gibt. Das ist der Siegespfeil. Wir haben Sieg dank Jesus Christus. Nicht, weil ich so toll bin, weil ich so gut kämpfen kann, weil ich so weise bin. Nein, weil er es möglich gemacht hat. Er sagte am Kreuz, es ist vollbracht. Und jedes Mal, wenn wir Schuldgefühle haben oder jedes Mal, wenn der Teufel uns sagt, du bist ein Versager, du bist ein Verlierer, dann sagt dem Teufel, ja, hast recht, aber ich kenne jemand, sein Name ist Jesus Christus, er hat für mich gesiegt und ich bin das, was ich bin, dank seiner Gnade. Nicht ich, aber es ist seine Gnade in mir. Also es ist nicht durch meine Verdienste. Du musst nichts tun. Du musst wie dieser König einfach, als er sich da vor diesem Prophet verbeugte und weinte und sagte, Vater, mein Vater. Und der Prophet, ein Bild auch für Jesus, er legte die Hand auf seine Hand und sagt, schieß, schieß. Und dieser Siegespfeil ist ein Bild, dieser Schuss, dieser Siegesschuss, was richtig ins Herz von Jesus geht, ja. Oder wie diese Lanze, die der römische Soldat nahm und an der Seite von Jesus schlug. Er durchbohrte ihn und da kam Wasser und Blut raus. Und der Soldat, der musste sagen, das ist wirklich der Sohn Gottes. Ja, Blut und Wasser floss durch Jesus raus, weil er uns so sehr geliebt hat. Was ist das für ein wunderbarer Gott? Warum liebt er uns so sehr? Ich möchte dir heute Morgen sagen, die Botschaft des Kreuzes ist eine Botschaft des Sieges. Ja, und ich möchte dir Mut zusprechen und geh heute nach Hause mit diesem Bild eines Siegesfalls, dass du sagst, ich möchte, dass das Jahr 2026 ein Siegesjahr wird. Im Namen des Herrn. Egal, was du im Angriff nimmst, mach es mit dem Herrn. Mach es unter dem Blut Jesu. Ob das sagt, ich möchte etwas in meiner Familie ändern. Ich möchte irgendwie mehr Erfolg auf der Arbeit. Ich möchte, es ist egal, was es ist. Aber mach es mit dem Herrn, denn ohne Gott kannst du nichts tun. Ja, also die Bibel sagt, umsonst ackern wir uns ab und arbeiten die Bauarbeiter, wenn nicht der Herr das Haus baut. Vergewissere dich, dass das, was du tust, Gott als Fundament hat. Ja, mach es nicht alleine, weil oft wollen wir vieles mit unserer Kraft machen und dann versagen wir und sagen Gott, warum? Und Gott sagt, ja, aber es war vielleicht dein Plan, aber nicht mein Plan. Ja, also fragen wir nach dem Willen des Herrn, Gott. Wo willst du mich einsetzen? Was nehmen wir als nächstes im Angriff? Bist du noch da? Bist du da in meiner Ehe? Bei der Erziehung meiner Kinder? Bei dieser Entscheidung? Bist du es, Herr? Ich will es mit dir und noch wichtiger, für dich tun. Es muss zu seiner Ehre sein. Wir wollen sein Reich aufbauen und nicht unser Reich. Deshalb vergewissere dich, dass das, was du im Angriff nimmst, im Jahr 2026 ein Siegesfall zur Ehre Gottes ist. Und Gott wird dir dann den Sieg schenken. Denn Gott hat uns zum Sieger berufen und nicht als Verlierer. Ja? Wir sind mehr als Überwinder, sagt die Bibel. Mehr als Sieger durch den, der uns die Kraft gegeben hat. Jesus Christus. Ja? Das soll der erste Punkt heute in meiner Predigt sein. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Also wie gesagt, der erste ist Jesus Christus, ist der Siegespfeil. Der zweite Punkt, und jetzt wird es ja, etwas hart. Ja, und zwar, als ich auch als kleines Kind diese Bibelstelle gelesen habe, die hat mich immer wütend gemacht. Diese Geschichte hat mich wirklich wütend gemacht, muss ich ehrlich sein. Ja, ich habe sie als Jugendlicher auch nie wirklich verstanden, weil ich habe gesagt, Moment, also erstmal sagt der Prophet, du wirst über die Feinde siegen. Amen, Halleluja, danke Jesus, Amen. Dann kommt jetzt der Prophet und sagt, Moment, König, wir sind noch nicht fertig. Nimm die anderen Pfeile so, und jetzt schlag damit auf den Boden. Ja, also wir können es hier nochmal nachlesen. Ich glaube, ich habe das, oh, falsch rum. Wir können es hier nochmal nachlesen. Und zwar, so. Ja, und da sagt er, nimm die anderen Pfeile. Elisa sagt, schlag damit auf den Boden. Dreimal schlug Joasch auf den Boden und dann hört er auf. Und jetzt steht hier, da wurde der Prophet zornig. 5 oder 6 Messe schlagen soll. Dann hättest du die Syrer endgültig vernichtet. Ah, endgültig. Ach so, ich habe noch gar nicht gewonnen. Nee, noch nicht ganz. Du hättest 5, 6 Mal schlagen sollen. Jetzt siegst du nur 3 Mal, dann stehen die Syrer wieder auf und am Ende machen die dich fertig. Hätte das der Prophet nicht vorher sagen können? Also, hätte bitte nächstes Mal ein bisschen präziser die Anweisungen. Danke. Ja, also du sagst, schlag auf den Boden. Also ich hätte einmal geschlagen. Wenn jemand mir sagt, schlag auf den Boden, bam. Ey, kommt der König, warum auch immer, bam, bam, bam. Ja, immerhin 3 Mal. 2 Mal zu wenig. Oh, Moment, warte mal. Ich hätte jetzt so lange auf dem Boden geschlagen. Ach so, also dieses Schlagen auf dem Boden ist eine Prophezeiung für meine Zukunft. Okay, ich weiß Bescheid. Moment, ich hätte ein Loch jetzt reingeschlagen. Ich hätte jetzt so, meine Hand hätte ich blutig geschlagen. Zu spät, zählt jetzt nicht mehr. Was sind das für Spiele? Und da denke ich manchmal, es geht hier um Leben und Tod. Es geht nur um einen Krieg, wo tausende Menschen sterben. Und du kommst mit solchen Bogen und Pfeilen und Symbolik. Was soll das? Ey Gott, das ist unfair. Das ist unfair, was soll das? Die Antwort finden wir ein paar Bibelverse vorher. Und deshalb ist es immer wichtig, dass wir den Kontext, den Zusammenhang beachten. Wer war eigentlich Joasch? Schaut mal, was ich gefunden habe. Joasch, es fängt ja so an, er kommt zum Prophet und sagt, mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Also eigentlich, wenn man das so liest, denkt man, boah, was für ein König. Er hat so einen Respekt vor dem Propheten. Er nennt ihn mein Vater, mein Vater. Aber schaut mal ein paar Verse vorher. 3 Verse vorher. Da steht, da sagt die Bibel über diesen Joasch, er tat, was dem Herrn missfiel und beging die gleiche Sünde wie sein Vater Jeroboam, der die Israeliten zum Götzendienst verführt hatte. Also, ich kenne jetzt nicht wirklich den Joas, aber so wie die Bibel ihn mir präsentiert, denke ich, ich glaube, er weiß nicht so genau, was er will. Also Moment, wenn wir jetzt nur diesen einen Moment betrachten, er geht zum Propheten und sagt, mein Vater, dann denkt man, wow. Aber hier, drei Verse vorher, steht, dass er Sachen tut, die dem Herrn missfallen, dass er Götzen hat. Das heißt also, es gibt in seiner Dunkelkammer, wo keiner ihn vielleicht sieht, gibt es aber auch noch nicht nur mein Vater, es gibt auch noch andere Väter und Mütter. Also er tanzt auf zwei Hochzeiten, er will dies, ja, glauben wir. Und ich glaube, er hat es irgendwie schon ernst gemeint, als er da am Weinen war bei den Propheten. Es waren, glaube ich, jetzt nicht nur schauspielerische Tränen. Ich glaube, in dem Moment, als er den Propheten da so am Sterben sah, sagte er, oh nein, Prophet, und ohne dich, wie mache ich das jetzt und so. Das war, glaube ich, nicht wirklich geschauspielt. So wie wir vielleicht, wenn wir jetzt in einen Gottesdienst kommen, wir hören eine Predigt und wir sagen, nein, schön, schön, ja, und ich glaube an Jesus und das ist toll, was ihr hier so macht. Und ja, und Weihnachten, wichtig, ja, ist gut. Aber ein, zwei Tage später sind wir in einer anderen Situation und sagen, das ist auch wichtig, das ist auch schön, das ist auch... Und dann sind wir nicht mehr authentisch. Also wir wollen oft vieles. Wir wollen das, aber wir wollen auch dies. Und so haben wir das Ziel nicht mehr klar vor Augen. Unsere Pfeile verfehlen oft das Ziel, weil wir mehrere Ziele haben. Also wenn ich es sage, schieß bitte da. Und du schießt, aber du sagst, Moment, aber Dennis, aber das da hinten, das ist auch schön. Ja, also wie willst du so schießen? Oder so. Also worauf gucken deine Augen? Worauf fokussierst du dich? Joas hatte viele Ziele. Und dann ist mir klar geworden, er war nicht wirklich entschlossen. Er wusste nicht wirklich, was er wollte. Und dann habe ich noch etwas entdeckt. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Person. Schaut euch mal diesen Satz an. Und das hat mich sehr berührt, diese Wahrheit. Der König nennt den Elisa. Und jetzt kommt dieser gelbe Satz. Mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Kommt jemand von euch diesen Satz bekannt vor? Jetzt frage ich die, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen. Es ist ein berühmter Satz. Er hat den irgendwo kopiert. Er geht zu dem Propheten Elisa und sagt diesen Satz. Und dieser sterbende Elisa guckt bestimmt den König an und sagt, den hast du von mir. Elisa selber, viele Jahre früher, sagte diesen Satz zu seinem Herrn, Elia. Hört sich fast ähnlich an, ich weiß. Also Elia war der Prophet und der Meister, der Lehrer von Elisa. Elisa, und jetzt der Elia ist schon lange mit dem Herrn im Himmel gegangen, den gibt es jetzt nicht mehr, jetzt ist der Elisa der Prophet. Und jetzt kommt der König und denkt, hat doch damals bei dir auch geklappt. Du hast doch auch einmal zu deinem Meister gesagt, Elia, mein Vater, und bam, hast du von deinem Meister die Kraft, die Salbung bekommen. Jetzt kommt der König und sagt, ich versuch's jetzt mal auch. Mein Vater, du kannst viel sagen, aber das, was zählt, ist, wie sieht's hier drin aus? Wir haben oft die Formel, wir wissen, wie es läuft. Wir können uns anpassen. Wir können ein auf geistlich machen. Heißt aber nicht, dass wir wirklich Jesus im Herzen haben. Versteht ihr, was ich meine? Wir wollen oft den Preis oder besser gesagt den Lohn. Ja, das ist so. Tut mir leid, dass ich jetzt wieder über das Thema Abnehmen rede. Sorry, aber das kann man so schön visualisieren. Ja, wenn man sagt, ach, der sieht so toll aus. Und alles, was er macht, ist nur diesen Getränk zu trinken. Ja, träum weiter. Ich glaube, jemand, der wirklich viel leidet und einen tollen Körper hat, er kann dir, glaube ich, seine Leidensgeschichte erzählen. Dahinter ist ein Preis, den man zahlen muss. Und so ist es auch in der geistlichen Welt. Wollen wir für das Jahr 2026 wirklich die Gegenwart Gottes und Zeichen und Wunder mit Gott erleben, dann gibt es etwas, was zu tun ist. Und das wollen wir jetzt von diesem zweiten Mann, dem Propheten, lernen. Voller Sieg, durch volle Entschlossenheit. Dieser Elisas, der jetzt am Sterben liegt, und jetzt überlegt mal, der liegt im Sterben, also wenn ich im Sterben liege, da will ich eigentlich gerne geholfen werden, ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja, also eigentlich müsste ich getröstet werden. Aber da kommt der König und weint. Und er liegt im Sterben und muss ihn auch noch segnen, weil er so viel Power in sich hatte, der Elisa. Der hatte so viel Kraft. Noch kurz vor seinem Tod segnet er ihn. Und nicht nur kurz vor seinem Tod, sogar in seinem Tod. Weil die Bibel sagt, als man den Elisa begraben hatte, dann war ein Krieg, ein Soldat starb und er flog in sein Grab rein. Und er berührte die toten Knochen des Elisas und die toten Knochen von Elisa machten diesen Soldaten lebendig. Ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen gruselig, ja. Aber überleg mal, er ist tot und der hat noch eine Salbung, der hat noch Kraft. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Wie hat Elisa sie bekommen? Durch Geld? Nein. Durch ein Gebet? Nein. Durch einmal ein Halleluja? Nein. Sondern er folgte entschlossen auf Schritt und Tritt sein Meister. Er hatte ein Ziel, schon als junger Mann verließ er seine Familie. Er sah den Elia und er sagte, so will ich sein. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre er seinen Elia, seinen Lehrer diente. Und ihr könnt in Ruhe dann zu Hause die Geschichte lesen, aber nur ein Auszug aus dieser Geschichte, um euch so ein bisschen für das Jahr 2026. Ja, ich möchte, also mein Gebet heute ist, ich möchte euch gerne, ich sag mal, hungrig machen oder durstig auf etwas, was schöner und größer ist als oft die Träume, die wir haben. Und zwar die Gegenwart und die Salbung des Heiligen Geistes. Denn es gibt nichts Schöneres. Es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da ging Elia mit Elisa von Gilga hinweg. Und Elia sprach zu Elisa, bleib doch hier, der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt, so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kam sie hinab nach Bethel. Das, was ich jetzt gerade gelesen habe, das wiederholt sich dreimal. Dreimal von Gilgal nach Bethel zum Jordan. Ich habe Jericho vergessen. Also von Gilgal sind die erstmal nach Bethel gegangen. Von Bethel sind die nach Jericho gegangen. Und von Jericho sind die nach Jordan gegangen. Und dreimal sagte Elia, Elisa, ich muss gehen. Lass mich in Ruhe. Und der Elisa, der war wie so magnetisch. Der ging die ganze hinterher. Und Elia sagt, Elisa, ey, du verstehst es nicht. Ich muss gehen. Und der Elisa sagt, du wirst mich nicht los. Du wirst mich nicht los. Ich komme die ganze Zeit hinterher. Und Elia sagt, geh. Ich gehe nicht. So, also nicht nur Elia hat ihm gesagt, Junge, verstehst du es nicht, ich bin bald weg. Da waren noch andere, die ihm gesagt haben, Elisa, hör auf, der Elia, der muss gehen. Und zwar 50 Propheten. Seine Freunde sagten ihm, Elisa, lass es gut sein. Der Elia, der geht. Und Elisa sagt, ich weiß, dass er geht. Seid leise, seid leise. Ihr nervt, ihr stört mich, ich habe ein Ziel. Wenn ihr mich auslachen wollt, dann lacht mich gerne aus. Wenn ihr sagt, ich bin verrückt, dann bin ich eben verrückt. Ist mir egal, was ihr über mich denkt. Aber ich will seine Salbung. Ich will diese Kraft. Ich will diesen Feeling, diese Beziehung, die er mit Gott hat. Dieses Gespräch, dieses Persönliche, dieses Intime, dieses, was er Gott nennt, dieser Gott, der da oben ist. Ich will mehr als das, was wir gerade haben. Da muss doch mehr sein. Und wenn der Elia das kann, dann kann ich das doch auch. Und das finde ich so Hammer an diesem Elisa. Der ließ nicht locker. Er wollte mehr. Er hat sich nicht den anderen angepasst. Er hatte ein Ziel, er hatte einen Fokus. Er war entschlossen. Er ließ sich von niemand und nichts abbringen. Er war bereit, alles zu zahlen. Und das ist das, was ich für das Jahr 26 möchte. Gott, Jesus ähnlicher werden, tiefer in seiner Herrlichkeit hineindringen, in dieser Schekina, die die Bibel nennt, diese Herrlichkeit, die strahlt. Ich möchte nicht nur diese Lieder singen, ich möchte es auch erleben. Ich möchte nicht nur von anderen hören, aber ich möchte es auch selber erleben in meinem Haus, in unserer Gemeinde. Gemeinde, in dieser Stadt hier in Deutschland. Ich möchte nicht nur über Probleme reden und sagen, wie schlimm alles ist, aber ich möchte der Gesellschaft eine Lösung anbieten und sagen, da oben ist noch ein Gott. Und das, was er früher getan hat, das kann er auch heute. Es ist nicht nur eine Theorie. Es ist nicht nur einfach nur ein totes Buch und wir lesen davon und reden nur, wenn Weihnachten ist, sondern wir wollen es tagtäglich in unserer Firma, in unseren Schulen, bei uns in unseren vier Wänden. Ich möchte den Heiligen Geist erleben. Das ist das, was ich möchte. Den Heiligen Geist erleben. Elisa wollte es. Und der hat es bekommen. Und eins muss uns klar sein. Gott hat keine Lieblingskinder. Gott bevorzugt keinen. Gott macht nicht den Unterschied. Ich mache den Unterschied. Ich entscheide, wie groß Gott ist. Wenn Gott nur so klein ist, dann ist er so klein. Weil ich ihm nicht mehr Raum gebe. Aber wenn ich sage, nee, Moment, Gott ist nicht nur ein Gott von Sonntag, er ist auch ein Gott von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, dann ist Gott 24 Stunden mit Dennis. Weil ich ihn einlade, weil ich ihn mit einbeziehe, weil ich ihn frage, weil ich ihn ehre, weil ich ihn anbete. Weil ich ihn nicht vergesse und nicht zur Seite tue. Weil ich wirklich an ihn glaube. Und das hat der Elisa getan. Er hat gesagt, schweigt, lass mich in Ruhe. Elia ist noch da. Und die laufen und laufen. Und jetzt kommt ein Moment, der Zug ist am Abfahren. Und Elia muss jetzt auf diesen Zug drauf. Also da kam wirklich so ein Zug, ne? Also nicht so, also so ein Streitwagen, so ein feuriger Wagen kam vom Himmel. Und Elia sagt, Elisa, ich hab nicht mehr lange. Also dieser Zug ist pünktlich. Nicht so manchmal wie die deutschen Wagen. Also der Gott kommt gleich, er holt mich ab. Was? Du musst mir jetzt sagen, was willst du? Sag. Und ich liebe diesen Satz. Der hat nicht gespart. Der hat gesagt, okay, wenn dann alles. Möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Ich möchte die doppelte Salbung. Ja, wenn du 100% hast, Elias, ich brauche 200. Nicht, weil ich besser bin als du, weil ich kleiner bin als du. Also wenn du es mit 100 geschafft hast, schön für dich, ich brauche das Doppelte. Meine Generation ist etwas schwieriger als deine. Gott, ich brauche mehr Salbung. Und als Elia das gehört hat, sagte er, wow, du hast etwas Schweres erbeten. Wirst du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen werde, so wird es dir zuteil werden. Wenn aber nicht, so wird es dir nicht geschehen. Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden, trennte beide voneinander. Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel und Elisa sah es und er schrie, mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Und als er ihn nicht mehr sah, dann fiel vom Himmel der Mantel von Elia. Er hob den Mantel auf und ging weg. Ja, der Geist von Elia ruhte jetzt auf Elisas. Und die Bibel spricht ab jetzt von sehr vielen Zeichen und Wunder, die Gott durch diesen Propheten Elisa tat. Von Totenauferweckung, von Heilungen, von Siege im Krieg. Wunderschöne Geschichten. So wirklich kann man schön Kinder, bevor die schlafen gehen, alles gute Nachtgeschichte vorlesen. Das mit dem Bär solltet ihr weglassen. Okay, da ist so eine andere Geschichte. Okay. Gut, na, wie dem auch sei. Also, er bekam, wonach er sich sehnte. Und wenn ich sowas lese, dann sage ich, es funktioniert. Es ist nicht eine Märchengeschichte. Es ist nicht, oh, schön zu lesen. Es funktioniert. Salbung durch Beziehung. Wenn du sagst, sag Dennis, ich bin mehr so wie Joasch. Ein kurzes Gebet, einmal kurz weinen. Reicht das? Die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet. Und wenn du heute Morgen zum ersten Mal hier bist, dann möchte ich dir was sagen. Um Jesus in deinem Herzen aufzunehmen, es reicht ein Gebet vom Herzen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich kenne Jesus noch nicht und ich möchte Gott erleben, dann kannst du gleich, wenn wir gleich aufstehen und beten werden, mit Gott reden und sagen, mein Vater, ich brauche dich. Und es wird reichen, weil, ich wiederhole, er hat den Pfeil geschossen. Er hat alles für dich getan und er ist für dich am Kreuz gestorben. Er hat den Preis bezahlt. Der Sieg bekommst du in den Namen des Herrn Jesus Christus. Rufe den Namen Jesu an und du wirst errettet. Es reicht ein Gebet. Wenn du jetzt Christ bist, dann hast du jetzt eine Aufgabe in diesem ersten Gebet, den du vielleicht vor 40 Jahren gemacht hast. Ich weiß nicht, wann dein Start war. Vielleicht gestern, letzte Woche. Wir haben jetzt die Aufgabe, in einer Beziehung zu bleiben. Wir haben mit dem Kreuz angefangen, aber oft dreht uns manchmal der Kopf und wir gehen vom Kreuz wieder weg und sagen, nee, jetzt brauche ich das nicht mehr. Bleibe in dieser Beziehung, so wie Elisa. Gehe mit deinem Elia, Jesus Christus, Tag für Tag, von Gigal nach Bethel, durch Jericho bis zum Jordan, egal wo der Meister uns hinführt, wir wollen Nachfolger Christi sein und nicht nur Fans oder so. Wir wollen ihn Schritt für Schritt nachfolgen. Wir wollen treue Diener des Herrn bis zum Tod sein. Der Siegesfeier des Herrn ist das Kreuz Jesu. Aber den vollkommenen Sieg über die Feinde, den vollkommenen Sieg über dein Fleisch, über den Teufel, über die Dämonen, über die Welt, die erhältst du durch eine entschlossene Beziehung mit dem Meister, mit Gott. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Schließ deine Augen da, wo du bist, und öffne dein Herz. Ich möchte dir die gleiche Frage stellen, die ich dir am Anfang gestellt habe. Was wünschst du dir für das Jahr 26? Gott weiß, was du brauchst. Und ich weiß, wir haben alle unsere Sorgen, Wünsche, Ängste, Hoffnungen. Und Gott sagt, Jesus sagt, der Vater weiß, was ihr braucht. Speisen, Trank, Nahrung, Lebensmittel, dein Haus, du musst noch die Rechnungen bezahlen, ein Auto. Das weiß der Vater, das weiß er schon. Und er wird für dich sorgen. Aber an einer anderen Stelle sagt Jesus, sorgt euch nicht so sehr um Essen, Trinken, Schlafen. Sorgt euch mehr für die geistliche Nahrung. Sucht erstmal mich, sagt Jesus. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Meine Lieben, Entschuldigung, dass ich so direkt bin, aber lass es mir, ich will es dir klein ins Gesicht sagen. Überlege nochmal, ob deine Prioritäten stimmen. Gibt es etwas, was du vielleicht ändern solltest? Tu Jesus an erster Stelle, denn er ist Gott, er hat es verdient. Oft tun wir Jesus an letzter Stelle. Mach es nicht. Tu für das Jahr 26 Jesus an die erste Stelle. Suche zuerst sein Angesicht. Suche seine Herrlichkeit. Suche die Erfüllung des Heiligen Geistes. Alles andere wird er dir automatisch dazugeben. Sagte nicht Jesus, oh ihr Kleingläubigen, wenn euer Vater im Himmel für die Vögel sorgt und für die Blumen, ihr seid viel wertvoller als alles andere. Er starb für dich am Kreuz und er will dich ganz haben. Ein vollkommener Sieg bekommst du nur durch vollkommene Entschlossenheit. Triff die Entscheidung, eine innere, intime Beziehung mit Jesus zu haben. Suche seine Salbung und er wird dich zu seiner Herrlichkeit gebrauchen. Amen.